Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Ich bekenne, Drag-Kultur war nichts, das in meinem Leben irgendeinen Platz einnahm. Als ich die Einladung zur spektakulären Bühnenshow von Jurassica Parker erhielt, wusste ich erstmal nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Schließlich sagte ich zu und erlebte einen lustigen, interessanten und inspirierenden Abend an der Seite einer der bekanntesten und erfolgreichsten Drag-Queens des Landes. Und ich hatte nun umgekehrt große Lust, Jurassica besser kennenzulernen, lieber noch Mario Olszynski, der diese Kunstperson vor vielen Jahren schuf. Der gebürtige Berliner kam 1979 im beschaulichen Britz zur Welt, radelte mit seinem Vater an den Sonntagen durch die Stadt, hatte mit 17 sein Coming-out und sprang wenig später mit großem Anlauf ins wilde, queere Nachtleben der Stadt, das er maßgeblich mitgestaltete. Mario studierte Kommunikationsdesign, arbeitete in der Werbung und verausgabte sich an den Wochenenden, legte als DJ auf, moderierte Formate wie Attraktiv, das Star-Magazin, gründete eine legendäre Partyreihe und hostet nun seit mehr als 10 Jahren die legendäre Late-Night-Show Paillette geht immer im BKA. In Toast Hawaii sprechen wir über sehr viel Butter und Oma Uschi, Klopse und Kotelett, Fischstäbchen mit Kartoffelbrei, indische Restaurants mit italienischer Musik und die große Freude am Nüchternsein. Es gab Zeiten, in denen Mario täglich 3 bis 4 Flaschen Wein trank. Wirklich herzlichen Dank, Mario, an deine Offenheit, dieses wichtige Thema gen Ende unseres Gesprächs nicht ausgeklammert zu haben. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch, meine Liebe.
Welches Gerät dürfte, wenn es nach dir geht, sofort kaputt gehen, damit du es durch ein besseres ersetzen kannst, klein oder groß? Ich habe das Gefühl, weil du gerade so machst, dir fällt was ein. Und welches Gerät liebst du wirklich sehr, sodass du sagst oder denkst, danke, dass du so toll läufst, dass du noch nie kaputt gegangen bist, dass du so schön schneidest oder was auch immer?
Okay, also mit Geräten, es muss jetzt nicht elektrisch betrieben sein.
Nein, muss nicht, aber kann.
Okay, verstehe. Also ein Kartoffelstampfer ist, aber ansonsten, ich habe nicht, also mein Mann Klaus kauft unheimlich gerne so Küchengeräte,
ja,
die ich alle nicht benutze. Also
was kauft er denn so?
Küchenmaschine natürlich, er backt gerne. Ich finde Backen völlig unspektakulär und uninteressant.
Aber du isst es dann, wenn er was gebacken
hat? Ja, aber kommt jetzt auch nicht so oft vor. Aber auch so, da hat er neulich, hat er sich gekauft, so einen aufklappbaren Tischgrill, wo man so Fleisch drin grillen kann. Was beschissen im Saubermachen ist und riesig ist. Und das würde ich mir nie hinstellen. Ich werde es auch niemals benutzen. Niemals. Existiert für mich nicht, dieser Tischgrill.
Also auch nicht, wenn er jetzt sagt, Schatz, ich habe dir hier Lammsteaks gemacht, gucke mal, in unserem super Tischgrill werden die noch besser. Dann bist du derjenige, der sagt, nee, sorry, ich esse die nicht.
Doch, ich esse die natürlich, aber ich würde den Tischgrill nicht selbst benutzen, ist mir viel zu aufwendig.
Ich verstehe.
Ja, so.
Und dass er ständig Geräte kauft, das ist so, er probiert die dann aus und es kann dann auch passieren, dass er die dann danach erstmal monatelang nicht benutzt und dass die im Keller landen bei euch oder wo?
Den Keller betrete ich nicht, der ist voll mit Dingen, wo wir nicht wissen, was da unten lagert. Den haben wir letztes Mal, glaube ich, vor 10 Jahren betreten, oder?
Oh.
Da ist noch ein Faltboot drin, da ist noch ein eine Tiefkühltruhe drin, die schon 3-mal mit umgezogen ist, die ich seitdem im Keller habe. Also Keller existiert nicht. Wir haben halt eine sehr gut ausgestattete Küche, was Schränke anbelangt, weil wir die vor ein paar Jahren neu gemacht haben. Und wir haben sehr viel Stauraum in der Küche, auch für die ganzen Geräte von Klaus.
Das ist natürlich wichtig. Stauraum ist so, Stauraum ist eins der schönsten, also es ist kein spektakuläres Wort. Es ist Stauraum.
Ein deutsches Wort auf
aber
jeden Fall.
Aber was sich dahinter verbirgt, ist ein Traum.
Ja, es ist wirklich toll.
Und es ist so wichtig.
Ja.
Also Menschen in den kleinsten Wohnungen haben diese eine kleine Kammer, wenn sie Glück haben, diese eine Tür, die sie aufmachen neben dem Bad. Und das sind dann auch nur 1,5 Quadratmeter. Quadratmeter, aber das ist der Stauraum, den man braucht für Staubsauger.
Haben wir nicht leider. Das ist, ja, haben wir nicht. So eine Kammer
so,
haben wir nicht
Staubsauger
leider.
Habt ihr nicht.
Nein. Das haben wir schon. Wir haben so eine Kammer nicht. Ich wünschte mir so eine kleine Kammer. Ist aber
aha.
Nicht. Mir ist jetzt eingefallen, ein elektrisches Gerät, was ich lieben gelernt habe, was na? Ohne, dass ich nicht mehr leben
ja.
möchte. Reiskocher.
Ach.
Also Klaus hat den auch gekauft natürlich und ich habe so gesagt, Klaus, spinnst du einen Reiskocher, nimm da einfach einen Topf und stell ihn auf den Herd. Aber ich sag, den Reiskocher ist großartig. Das ist so einfach und das ist, ich liebe den einfach und ich benutze den sehr viel.
Man soll ja Reis auch vorher waschen.
Das mache ich nicht.
Okay, alles klar.
Machst du das?
Nein. Siehst aber ich habe auch keinen Reiskocher. Ich esse nicht so häufig. Also Reis mache ich mir gar nicht so häufig. Wenn ich Reisgerichte esse, das ist aber der Bequemlichkeit geschuldet, muss ich dazu sagen, gehe ich gerne in ein indisches Restaurant hier um die Ecke mit einer großen Dose mit Deckel und sage, bitte 2 Portionen Reis.
Wirklich?
Ja. Und dann, weil es ist wirklich, diesen Reishunger, den habe ich, also ich esse, das ist wirklich so, ich esse eher Kartoffeln oder ich mache mir eher Kartoffeln oder Nudeln
Kartoffeln, ja.
Und Reis, aus irgendwelchen Gründen, Reis und ich, wir sind auch erst sehr spät zusammengekommen.
Ah,
also ich habe als Kind keinen Reis gegessen, ich habe auch Milchreis nie bekommen oder so.
Ja.
Und habe erst als Erwachsene so im Zuge Chinese Food, Asian Food, wie auch immer, habe ich dann so gedacht, wobei, Moment, es gab schon mal so einen trojanischen Reis, so einen trojanischen Pferdereis, beim damals noch Jugoslawen.
Ja, so hat man das früher genannt.
So,
ja,
das ja. So. Und da gab es diesen Tomatenreis.
Ja.
Und das, den mochte ich dann doch. Denn,
ja.
So, aber der hatte mit dem anderen Reis, den meine Mutter gemacht hat, irgendwie nichts zu tun.
Nee.
Der einfach nur schmeckte, als hätte ich in feuchtes Styropor gebissen oder so. Sie meinte, sie war ansonsten wirklich eine gute Köchin, aber das hat sie im Reis, naja. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, selbst jetzt gar nicht so die Ambitionen. Klar, wenn man mal Risotto macht oder so. Aber wenn ich Reishunger kriege, gehe ich eben zu meinem Inder. 2 Portionen bitte in meine mitgebrachte Dose. Und dann mache ich mir aber auch gleich so für 3 Tage, so bei eine Portion friere ich immer ein, so Eierreisgemüse. Weißt du, so mit Frühlingszwiebeln, die ich anbrate, ein bisschen Ingwer,
ja.
Zucchini, Karotten, weiß ich nicht, was es noch so gibt und so Eier. Und dann mit diesem Reis vermengen. Wow.
Und meinst du, dass dann die Angestellten in dem indischen Restaurant, dass sie denken, jetzt kommt schon wieder die Verrückte von gegenüber und will ihren Reis abholen?
Es ist erstens nicht gegenüber.
Oh.
Und zweitens, ich glaube, manchmal sind sie auch ganz erleichtert, dass ich mich nicht hinsetze, sondern als ich einfach nur was abhole. Weil ich esse da durchaus auch.
Ja.
Aber eher im Sommer als im Winter. Mhm. Weil im Winter sind da manchmal so ganz kleine Fliegen und es läuft italienische Musik und das kriegt mein Gehirn passen. Nicht zusammen.
Ja,
also du siehst ein Foto vom Taj Mahal und dann hörst du Felicita. Und du denkst, was hier irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja?
Ja.
Also insofern ist es okay. Ich glaube, wir sind beide Seiten sind sehr glücklich damit.
Okay. Wie spannend, meine Liebe, ja.
Ja. Diese Küche, die ihr euch habt anfertigen lassen, an diesen Punkt kommt man ja einfach manchmal, ne? Wenn man weiß, entweder gehört einem die Wohnung oder man weiß, hier bleibe ich jetzt einfach drin, das ist unser Zuhause. Was war wichtig? Welche Kriterien waren wichtig?
Oh, zum einen, genug Stauraum, haben wir schon drüber gesprochen, dann muss der Herd, musste so stehen, dass ich beim Kochen Fernsehen gucken kann. Weil der Herd war sonst, also wir haben, unsere Wohnung ist besteht eigentlich nur aus einem sehr großen Raum, wo Küche und Wohnzimmer in einem großen Raum ist so. Und ich
aber ein Schlafzimmer habt ihr auch?
Ja, Schlafzimmer. Okay. Schlafzimmer haben wir noch und noch ein Zimmer für Jurassic Parker, wo die ganzen Fummel und die ganzen Dutten und so lagern und so.
Dutten sind Perücken.
Dutten sind Perücken, genau. Das war wichtig, dass der Herd zum Fernseher gerichtet ist und dann...
Du weißt aber schon...
Ja.
Naja, gut, ja, gut. Ja, entschuldige, ich wollte jetzt hier so klug scheißen, weil ich so dachte, dass man den Herd auf den Fernseher ausrichtet, ist ja schon, man könnte ja theoretisch auch ein, weiß ich nicht, ein iPad nehmen oder so ein anderes kleines Ding, das man dann so in die Nähe des Herdes stellt, um, man steht ja jetzt nicht mehr, also du stehst ja wahrscheinlich jetzt auch nicht 8 Stunden konstant oder 4 Stunden am Herd und rührst die ganze
Kommt
Zeit.
Kommt drauf an. manchmal verliere ich mich auch im Kochen tatsächlich.
Ja? Was kochst du denn dann, wenn du dich verlierst?
Oh, also ich verliere mich dann im Schnippeln. Also ich mache zum Beispiel unheimlich gerne wieder beim Reis. Ich kaufe einfach sämtliche Gemüsesorten, die ich gerade liebe und mache da einfach dann irgend so ein Asian Fusion Ding mit Kokosmilch,
ja,
wo ich
Curry
das alles in den Reis,
ja,
in den Reis reinschmeiße,
ja.
Und so. Und da kann ich mich dann noch die Kräuter schön häckseln und alles vorbereiten, was kommt dann wann in den Wok, und das entspannt ja total, wenn man sich drauf einlässt. Und dann bereite ich und koche ich auch schon mal viel zu lange, und Klaus sagt dann immer so, wann ist denn das Essen jetzt eigentlich? Ich habe Hunger.
Wok ist so 90er.
Ach, Wok ist 90er. Benutzt man als Bettina Rust keinen Wok mehr?
Ich habe gerade überlegt. Wahrscheinlich gibt es einfach inzwischen so viele Pfannen, die auf den Wokboom, Wokboom ist auch ein interessantes Wort.
Ja.
Es gibt ja inzwischen, also ich habe zum Beispiel so eine Pfanne, die
aber
so.
Aber auch so eine große wie mein Wok, weil mein Wok ist sehr groß. Da passt.
Ja, wahrscheinlich dann nicht.
Ich habe ja sehr viel Hunger immer und brauche auch viel Nahrung. Ich glaube, ich koche in Portionen, die für andere Menschen irreal erscheinen.
Mm-hmm.
Weißt du? Ich habe sehr viele große Töpfe.
Bist auch ein guter Verbrenner dann offenbar?
Ja, schon immer gewesen. Aber seitdem ich regelmäßig Sport mache, habe ich halt einfach, ich brauche viel mehr Nahrung. Mein Trainer meinte irgendwann mal zu mir, es wäre gut, wenn ich so an die 4000 Kalorien am Tag aufnehme.
So. Ja, jetzt freuen sich natürlich alle, die so denken, das sind 6 Snickers-Eis, das sind, aber es geht nicht einfach um irgendwelche Kalorien, nee, sondern es geht ja dann schon um Proteine, um Ballaststoffe.
Ballaststoffe, genau, ja.
Okay. Und gibt es eine Sache, die du besonders gerne isst und immer, ist es zum Beispiel dieses Reis mit Curryreis oder Kokosreis?
Das liebe ich schon sehr, aber ich mag auch Kartoffeln unheimlich gerne, weil wissen wir alle, mit Kartoffeln kann man so viele verschiedene
Was
Sachen.
Was machst du am liebsten? Wie magst du Kartoffelbrei am liebsten?
Kartoffelbrei.
Da ist der Stampfer ja wieder.
Ja, ist der Stampfer wieder. Ich liebe Kartoffelbrei. Wirklich, den könnte ich.
Wie machst du den?
Wie man den halt so macht. Ich koche die Kartoffeln und dann kommt Milch dazu, Salz, Pfeffer.
Machst du Muskat?
Ja. Muskat und dann sehr viel Butter. Das ist ja das Geheimnis eines guten Kartoffelbreis.
Ich habe das neulich gelesen, weil bei Instagram hat irgendjemand geschrieben, das größte Geheimnis, warum es in Restaurants immer besser schmeckt als zu Hause ist, dass sie natürlich sehr viel mehr Butter reinmachen, als man selbst es tun würde.
Ja. Und ich esse so überhaupt gar keine Butter. Ich finde Butter widerlich. Ich habe schon als Kind keine Butter gegessen, so auf dem Brot. Also Butterbrote so, das musste bei mir immer ohne sein. Aber Butter im Kochvorgang ist köstlich. Aber nicht auf dem Brot.
Wie hast du denn dann als Kind, was hattest du denn dann für Pausenbrote? Also hat dir eine Scheibe Käse die Butter ersetzt?
Käse habe ich auch nicht gegessen als Kind. Ich war als Kind unfassbar mäklig.
Mhm. Na dann gut, dann steigen wir doch da einfach mal
ein. Ja, gerne.
So, du bist 1979 in Berlin, in West-Berlin zur Welt gekommen.
Ja.
In Britz, das ist ein Teil von Neukölln. Neukölln ist heute der hipste, was auch immer hip bedeutet. Auf jeden Fall ein sehr junger, sehr lebendiger, nicht für alle Menschen ungefährlicher Stadtteil in Neukölln. Hat ganz unterschiedliche Ecken auch. Viel Nightlife, viele Bars, viele Kneipen.
Sehr viel queeres Leben auch.
Sehr viel queeres Leben.
Ja.
Und das war früher alles sehr beschaulich.
Ja.
Also wenn man suchte nicht unbedingt eine Wohnung in Neukölln, sondern man nahm eine Wohnung in Neukölln, wenn man nichts anderes kriegte.
Ja.
Heute hat sich das Ganze so ein bisschen gedreht für Leute, die unter 25 sind.
Mhm.
Du wohnst da auch jetzt heute nicht mehr, aber du bist da damals groß geworden und das Interessante ist, dass dieses Britz, was sehr, sehr wie so einen historischen Dorfkern hat, der wirklich so wirkt, als würde man durch so eine Filmkulisse laufen. Und in dieser Zeit und in dieser Ecke bist du ein kleiner Junge gewesen.
Mhm.
Mit netten Eltern und einem regelmäßigen Mittagessen, das auf dem Tisch stand?
Ja, also meine Mutter hat ja aufgehört zu arbeiten, als ich zur Welt gekommen bin und war halt dann für den Haushalt zuständig, wie das halt damals so war. Von daher gab es regelmäßige Mahlzeiten und also mein Vater hat sehr viel gearbeitet, der hat Autos verkauft bei Mercedes-Benz und war eigentlich nur arbeiten. Ich habe den, als ich Kind war, sehr selten eigentlich wahrgenommen, weil er auch erst immer abends nach Hause kam, wenn ich ins Bett gegangen bin. Von daher meine Mutter und ich sehr viel Zeit miteinander verbracht und da gab es immer ein Mittagessen.
Hat deine Mutter gerne gekocht?
Kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Also ich merke jetzt im Alter, meine Eltern sind jetzt 75 und 77. Sie kocht immer weniger, was aber vielleicht auch dem Alter geschuldet ist. Aber ich glaube eher, dass das für sie so normal und richtig war, dass gekocht wird, wenn man zu Hause ist. Ob sie das gerne gemacht hat, müsste ich sie mal fragen. Interessante Frage, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
An was für Gerichte erinnerst du dich? Was gab es, was war so Standard?
Kartoffelbrei und Fischstäbchen, das esse ich immer noch gerne. Also Fischstäbchen mit Kartoffelbrei ist ein Soulfood für mich. Mache ich selten, aber wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich so denke, boah, ist das heute alles Kacke, dann gehe ich in den Supermarkt und mache mir dann Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Ansonsten, es gab oft Kotelett. Das gibt's heute gar nicht mehr, so Kotelett. Also paniertes Kotelett.
Kotelett ist auch das, ja, das stimmt.
So mit Kartoffeln und brauner Butter, wo so Semmelbrösel drin, ja, das gab's oft. Ansonsten Königsberger Klopse begleiten mich mein ganzes Leben lang schon. Die liebe ich auch nach wie vor heiß und innig.
Von deiner Oma Rosi hieß sie nicht, wie hieß sie?
Uschi,
Oma Uschi.
Das hast du jetzt gerade aus der Kochsendung mit Böhmermann rausgekloppt.
Also man muss dazu sagen, dass Jan Böhmermann dich eingeladen hat. Der hat so eine YouTube-Sendung, wahrscheinlich auch Fernsehsendung.
Das läuft in der Mediathek.
Böhmi brutzelt. Und da bist du Gast gewesen. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, jeder Gast bringt so ein Rezept mit, das er kocht. Und du hast dich für Königsberger Klopse entschieden. Und Überraschung, er sich auch. Er sagt, das sei Zufall. Wie auch immer, wurscht. Ihr habt dann beide Königsberger Klopse gemacht. Er mit ein bisschen Tomatenmark, du ohne, wenn ich das richtig rekapituliere.
Ja, er hat die auch.
Hat aber offenbar beides sehr gut
geschmeckt. Komischerweise in der Soße gegart, die Klopse, was ich noch nie vorher so gesehen habe und es auch nie machen würde, aber es hat gut geschmeckt. Das Rezept ist aber nicht von meiner Oma Uschi, das habe ich mir ausgedacht, damit es spannender wird. Das stimmt überhaupt nicht.
Was erinnerst du denn an, wenn du dich an Rezepte von Oma Uschi erinnerst? Omas haben doch immer gebacken.
Meine Oma nicht. Meine Oma hat immer Kotelett gebraten. Dann sind wir wieder beim Kotelett. Aber bei meiner Oma war es auch so, ich war unheimlich gerne bei meiner Oma und bei meinem Opa. Ich glaube, viele Kinder sind das wahrscheinlich. Ja. Ganz klassischer Abend, wenn sogar noch, vielleicht verstehen Sie Spaß, mit Paola und Kurt Felix lief. Das war ganz toll, dann durfte ich auch länger aufbleiben. Und meine Oma hatte immer kaltes Kotelett da im Kühlschrank vorgebraten. Und das hat sie mir immer klein geschnitten in kleine mundgerechte Stückchen auf so einer kleinen Untertasse und hat mir das hingestellt. Und dann habe ich so Kotelett gesnackt. Und das gehörte so dazu. Ne? Und ich habe neulich mit meinen Eltern drüber gesprochen, weil mein Vater meinte, deine Oma hat immer Kotelett da gehabt. Und das stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, es war immer ganz toll.
Was ist noch, woran erinnerst du dich noch? So typische Sachen, die du heute nicht mehr isst. Neulich hatte ich mit Kerstin Ott, da sind wir, glaube ich, auf die Silberzwiebeln. Oder nee, nicht Silberzwiebeln, sondern auf diesen, ich habe ihn Deko-Reis genannt, aber es gab doch früher, gibt es auch immer noch diesen ganz kleinen Mais im Glas, weißt du? So ein Mini-Mais, hast du noch nie gesehen?
Ja. ich finde, das mag ich gar nicht, ne? Aber das stimmt.
Spargel gibt es so eingelegt im Glas, so konserviert.
Ich finde es alles ein bisschen merkwürdig, weil ich mal denke, da kann ja irgendwie eigentlich keine Vitamine mehr oder irgendwas drin sein. So. Also warum soll ich das dann überhaupt noch erstmal besonders gut schmecken? Tut so ein labbriges Ding aus dem Glas halt auch nicht. Ansonsten, es gab halt da Apfelmus mit Schokoladenstreusel. Das ist so der Nachtisch
gewesen.
Das ist ja
ein Ding.
Ja.
Apfelmus mit Schokoladenstreuseln. Ja. Hat sie die selbst drüber gemacht oder war die aus der Tüte?
Nee. Also der Apfelmus war der gute Aldi-Apfelmus. Da war so ein Clown auf dem Paket vorne drauf. Nee, auf den Schokoladenstreuseln war der Clown drauf, genau. Und der Apfelmus, diesen Apfelmus esse ich immer noch gerne, den gibt's immer noch. Und den gab's immer zum Nachtisch, der war auch immer da.
Die Kombination, da würde ich im Leben nicht drauf kommen. Es gibt ja Leute, die generell sagen, niemals Frucht und Schokolade kreuzen, niemals, das geht gar nicht. So, da sagst du das Wort Schokobrunnen und die verziehen das Gesicht.
Ja, finde ich.
Und ich verstehe auch, was.
Komisch irgendwie, ja.
Ja, ich muss auch so, man ist auch sofort Speichelbildung, weil man so denkt, ja. Schoko-Erdbeeren, Schoko-Bananen, andererseits Jogurette oder auch Mon Cherie. Also es kann ja auch klappen. Ne? Es ist ja natürlich irgendwie, mag nicht jede oder jeder, aber es gibt positive und also ist auch sowieso alles ja immer wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache. Ja, aber ich glaube, Apfelmus mit Schoko Streuseln. Ich weiß nicht mal, ob mich das reizt, um es mal auszuprobieren, weil ich das, es hat so.
Es ist total merkwürdig.
Sehr merkwürdig.
Ja, und ich esse es immer noch gerne. Manchmal kaufe ich mir Apfelmus und mache Schokostreusel drauf. Mir schmeckt das, aber es erinnert mich sofort an meine Kindheit. Das ist so, da bin ich so konditioniert.
Ja.
Glaub,
um Gottes Willen, ich ganz sicher nicht wollte, ist, dass ich das negativ in irgendeiner Weise beurteile oder so. Ich kriege nur die beiden Geschmäcker nicht zusammen irgendwie.
Wirklich merkwürdig, ja.
Ja.
Und es roch immer nach gekochten Kartoffeln. Also so, weißt du, dieser typische Geruch, wenn du bei alten Leuten im Hausflur bist und da riecht so nach bürgerlichem Essen.
Ja, gut beschrieben, sehr gut beschrieben. Wenn dein Vater so viel gearbeitet hat und du ihn so wenig wahrgenommen hast in deiner Kindheit und du sagst gerade, er kam nach Hause und du bist ins Bett, habt ihr auch nicht zusammen Abendbrot gegessen?
Nicht so oft tatsächlich. Ich bin der Meinung, Abendbrot gab es so zur Sesamstraßenzeit bei mir.
Also 18 Uhr.
War das so, ja? Okay. Und mein Vater kam später definitiv nach Hause. Also am Wochenende war
da. Moment, du kriegtest Abendbrot zur Sesamstraßenzeit. Mhm. Heißt das, du durftest vorm Fernseher, durftest du Abendbrot?
Ja, und das war ganz
toll.
Das durfte ich. Ja, das war aber auch das Einzige, wo Fernsehen dann okay war. Also ich durfte nicht viel Fernsehen. als ich klein war, aber das war so, das durfte ich ja. Das war ganz toll.
Wie toll.
Mhm, ja.
Wie war das, wenn du, also du hast zwar gesagt, deine Mutter hat sich auf dich so eingerichtet, also wahrscheinlich auch den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, dann kriegt er halt heute wieder Fischstäbchen so. Aber war es auch so, dass du Sachen ausprobieren musstest, wenigstens probieren?
Ja, auf jeden Fall. Ich musste nie aufessen oder sowas, aber probieren musste ich. Ich bin aber der Meinung, dass ich mich auch da geweigert habe und Sachen einfach knallhart nicht probiert habe. Zum Beispiel, ich habe Butter vielleicht mal probiert, aber ich soll das immer mal wieder probieren, weil irgendwie das damals so war, dass das zur Normalität gehört, dass man Butter aufs Brot.
Naja, Butter war einfach ein, der Krieg ist zu Ende, das ist die Generation. Also auch deine Mutter ist die Generation Nachkriegskind.
Ja.
Und da gehört einfach, Butter ist so ein Luxusgut gewesen. Ja. Das, was man nicht hatte und was ne, so fett überhaupt war, unglaublich wichtig. Und Margarine war ja irgendwie so ein bisschen so wie die West zum Marlboro, war Margarine zu Butter. So, ne?
Schöner Vergleich.
Nie ganz erreicht. Ich weiß, dass meine Mutter heimlich, wenn sie sich unbeobachtet fühlte, manchmal wirklich rohe Stücke Butter, so kleine, so eine, ja, furchtbar.
Das ist ja Horror.
Furchtbar.
Mm.
Das war für so Messerspitzen, oh, so kleine. Ja.
Also wirklich, das ist so, ich habe gerade neulich mit meiner besten Freundin drüber gesprochen, ob wir mal einfach mal so ein Esslöffel voll Butter essen würden. Wie viel Geld müsste man einem zahlen? Und ich könnte dir keine Summe sagen. Ich würde sofort kotzen.
Wenn ich jetzt so einen Koffer aufklappe und hier wären 50.000 Euro drin oder vielleicht auch 5.000, ich glaube, das ginge ganz schnell. Das Schlüsselwort ist schlucken.
Ja, aber das ist, es ist mir, es
einfach runter damit.
Oh, ist das widerlich. Das ist so
wie deine Eltern dir auch gesagt haben, es ist unhöflich. So. Immerhin hast du dich daran gehalten, das finde ich ja schon sehr besonders. Durftest du umgekehrt auch manchmal Freundinnen und Freunde mit nach Hause bringen zum Essen?
Natürlich, ja, klar.
Nee, ist nicht selbstverständlich. Nein.
Okay. Doch, ja klar. Ich hatte ganz oft Besuch nach der Schule, so, was ja auch ganz toll war, dass wenn man dann auch da übernachtet hat, so bei Freunden oder Freunden, und dann, das fand ich super, das habe ich immer gerne gemacht. Ja.
Hattet ihr eine Süßigkeitenschublade?
Ja, wir haben ein Fach im Schrank. Den Schrank haben meine Eltern immer noch und da sind immer noch die Süßigkeiten drin. Nur mittlerweile viel, viel weniger. Es ist so ein alter Massivholzschrank mit so Ornamenten.
So eine Anrichte oder was?
Nee, es ist schon
ein richtiger,
also,
Schrank.
Richtiger Schrank, aber wo Gläser reinkommen und Teller reinkommen und so. Aber der ist schon so 1,70 hoch oder so. Und da war ganz oben die Süßigkeiten-Schublade. Früher musste ich noch immer auf die unterste Stufe vom Schrank raufklettern, um da ranzukommen. Mittlerweile muss ich mich bücken, um da reingucken zu können. Da durfte ich aber dann auch manchmal ran.
Und was lag da drin? Was waren, also die Sachen, die einem so richtig gut geschmeckt haben, wurden ja oft nicht gekauft, weil die ganz schnell weg waren. So, das war jedenfalls die Politik meiner Mutter.
Nee, meine Mutter war auch da doch sehr liebevoll mit mir, was Süßigkeiten anbelangt. Also ich durfte schon alles an Süßigkeiten mir auch wünschen, was gekauft.
Was hast du dir gewünscht?
Ja, lass mich überlegen. Also Mambas.
In welche Geschmacksrichtung?
Also ich mag grundsätzlich auch bei Gummibärchen und so immer alles Zitrone-Orange. Das ist so meins. Und das mochte ich auch da bei den Mambas.
Mamba, für all diejenigen, die es aus irgendwelchen Gründen nicht wissen, so wie so Mao am, so ein Fruchtbonbon.
Ja, aber viel besser,
also so
als
Kaubonbon.
Viel besser, weil Mamba war viel softer.
Es gab noch Fritt. Vielleicht gibt es immer noch, kennst du das?
Das sind diese Flachen, die mochte ich auch gar nicht. Mhm. Ich Mamba. Das ist halt mit Nutella bei mir genauso.
Ach, ich dachte Mamba mit Nutella.
Nein, aber Nutella ist keine andere Streichcreme.
Aha.
Ja, und so ist es mit Mambas auch. Und ansonsten, Hanuta, als dann die ersten I Love Milkas auf den Markt kamen, das war ja so ein ganz neues.
Diese kleinen lila, aber nicht lila Pause.
Diese Pralinenschachtel mit den kleinen Herzchen.
Okay.
Und das war, ich war halt schon damals werbeaffin. Ich habe Werbung gerne geguckt so. Und wenn dann irgendwie bei der ZDF-Vorabendserie die Wicherts von nebenan oder was wir so alles geguckt haben früher, wenn dann Werbung noch kam vorher oder nachher, dann diese Milka, I Love Milka, das war was Neues und das wurde richtig beworben von Milka und das musste man haben und das habe ich dann auch natürlich dann auch gegessen.
Wann habt ihr zusammen gegessen als Familie? An Sonntagen, an den Wochenenden?
Ja, auf jeden Fall. An den Wochenenden war Familienzeit angesagt.
Und hattet ihr ein Esszimmer oder habt ihr in der Küche gegessen?
Wir haben, also die Wohnung dann Alt-Britz, ich habe, glaube ich, extrem verklärte Erinnerungen an diese Wohnung. Wahrscheinlich wird sie viel kleiner sein, als ich
Ist ja oft so.
Was aber damals schon, was ich außergewöhnlich fand, weil das viele andere Wohnungen von meinen Freundinnen und Freunden nicht hatten. Wir hatten so einen sehr großen verschachtelten Flur und von dem ging eine lange Küche ab und dann war angeschlossen ein offener Essbereich mit dann noch so einer 80er Jahre Glaswand, die zum Wohnzimmer gleich überging. Das war, irgendwie ein ausgeflippter Grundriss, der, glaube ich, damals neu war und anders war. Es war auch relativ frisch gebaut wohl, das Haus. Und auch irgendwie so einen fünfeckigen Balkon. Es war alles ein bisschen komisch bei uns in der Wohnung. Und von daher war das Esszimmer halt direkt an der Küche angeschlossen und in der Küche aber auch. Das war sehr schön.
Ein Holztisch?
Ja, den haben meine Eltern auch immer noch, den Holztisch.
Haben deine Eltern bestimmt feste Plätze?
Ja, natürlich. Aber man, jeder hat doch feste Plätze. Oder wehrst du dich gegen sowas?
Ich wehre mich nicht dagegen, aber wenn es mir einfällt, versuche ich, also ich lebe ja eh alleine.
Ja.
Es gibt bestimmte Plätze, die ich für bestimmte Tätigkeiten mein Kaffee nehme ich immer, mein Frühstückscafé nehme ich immer im Stehen ein. Das ist immer dasselbe. Ich lese Zeitung und ich stehe.
Du liest eine echte Zeitung aus Papier?
Ja. Also ich lese sie nicht von A bis Z, aber ich, ja.
Ach, wie schön, sieht man so selten mittlerweile. In der U-Bahn früher haben ganz viele Menschen Zeitung gelesen, sehe ich gar nicht.
Ist gar nicht so, es ist vielleicht ganz gut so, weil wenn Menschen in der U-Bahn eine Zeitung ausklappen, dann kommen sie sich ins Gehege mit ihren Armen und ihren, mit dem so, dann doch lieber auf so einer, wie auch immer. Und manchmal, ja genau, wenn ich zum Beispiel Leute einlade zum Essen, sehe ich zu, dass ich selbst auch unterschiedliche Plätze immer mal wieder einnehme. Also schon eigentlich so zentral, wie das Gastgeberinnen nun mal machen, dass man möglichst schnell Sachen, aber um auch immer selbst wieder neue Perspektiven auf meine Wohnung zu haben und auf den Raum, in dem das alles stattfindet. Bei mir ist es ja ähnlich wie bei euch, dass ich so einen riesengroßen Raum habe, in dem Wohnzimmer ist und Esszimmer und Arbeitszimmer und Küche.
Ja, ein sehr schöner Raum.
Ja, ist ein schöner Raum.
Deine ganze Wohnung
ist
sehr schön.
Also er ist nicht riesengroß, aber er ist groß.
Ja.
Insofern ist das finde ich ganz gut, sich hin und wieder mal eine andere Perspektive, auch wenn das so total, es klingt ein bisschen bekloppt, das in so einem kleinen Rahmen zu machen. Aber ich habe mal gelesen, finde ich auch eine sehr gute Idee, um sein Gehirn zu trainieren und um sich selbst auch mal wieder klar zu machen, wie sehr man Dinge unbewusst tut oder wie sehr man nach gespeicherten Mustern geht, dass man die Inhalte von zentralen Schubladen auswechselt. Super, das ist ganz toll.
Wirklich?
Das ist wirklich toll, weil du wirklich merkst, wie lange da diese Gewohnheit in dir drin bleibt, dass du du Geschirr, du holst dein Besteck, zack, du guckst gar nicht richtig hin, was ich auch reizvoll finde. Also ich finde das immer schön, Menschen dabei zu beobachten bei so Tätigkeiten,
ich weiß genau, was du meinst.
Wo sie gar nicht hingucken müssen, mit der euch
und gerade in der Küche, wenn es auch manchmal schnell gehen muss, weil irgendwie gerade was kocht und da muss man dann vielleicht noch die Mehlspitze rein oder so, und dieser in der Küche ist der Automatismus ja total da. Also da
absolut,
und auch wenn meine Küche sieht auch gerne mal chaotisch aus, aber trotzdem alles ist da, wo ich weiß, wo es ist.
Du sagst jetzt, ist dieser große Raum deine Küche. Hängen da Bilder in diesem Küchenbereich?
Nein, weil aber auch die Küche nur zwei Wände hat, die voll sind mit Schränken und Hängeschränken und Spüle und dem ganzen Zeug. Und auf der anderen Seite, wo der Herd ist, das ist sozusagen eher eine Theke, die im Raum steht. Und da ist keine Wand.
Ja, muss ja eine Theke sein, weil da der Fernseher ist. Sehen, also.
Mensch, du denkst da sogar
ich
mit,
Ich denke
Bettina.
Mit.
Toll.
Ich denke mit. Du
Tolle
kannst
Frau.
Mich anrufen, wenn ihr euch das nächste Mal, wenn ich euch die Küche designen soll. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, worauf es ankommt.
Die Küche hat IKEA designt und wir haben sie tatsächlich selbst aufgebaut. Mhm. Und das war die schlimmste Zeit meines Lebens.
Vor allen Dingen, du bist sehr groß.
Ja.
Ich weiß gar nicht, dein Mann ist, Klaus, wie groß ist der, auch so groß?
Nee, der ist normal groß. Für mich sind alle Menschen klein, tatsächlich. Ich kann es nicht genau einschätzen. Ich glaube, man würde ihm auch sagen, er sei größer. Aber
ich stand ihm schon gegenüber, er war,
ja, also der ist so 1,80 vielleicht, oder weiß ich nicht.
Denn das ist ja für große Menschen, du bist ein großer Mensch, oft so eine Sache, die Arbeitshöhe.
Wir sind höher bei uns, die Arbeitsflächen, weil ich habe keinen Bock, mich zu bücken die ganze Zeit.
In der eigenen Küche.
Ja, es nervt halt. Und das war halt auch so schön, das war auch ein Grund, einfach mal die Küche neu zu machen, weil mir einfach alles zu niedrig war in der alten Küche. Und auch der Herd ist halt jetzt einfach auf meiner Höhe so, und das ist sehr schön.
Wenn jetzt jemand käme, zu sagen, pass auf, ich kann es dir nicht erklären, du darfst jetzt drei Gegenstände aus deiner Küche greifen und mitnehmen und den Rest wirst du nie wiedersehen. Ja, weiß ich nicht, ob es jetzt so dramatisch sein muss, aber so, was würdest du mitnehmen?
Es gibt nichts, wo jetzt mein Herz so an Objekten...
Gibt es ein altes Frühstücksbrettchen von früher noch oder so? Hat deine Mutter dir mal irgendwas, als du deine erste eigene Wohnung eingerichtet hast, vorbeigebracht, und das hast du heute noch?
Ganz sicher. Aber das ist alles nichts, wo mein Herz dran hängt, so. Muss ich ganz offen gestanden sagen.
Ja, ist doch okay. Man soll sein Herz ja auch nicht an diese weltlichen Dinge hängen.
Ja, eben, ne. Für mich ist einfach essentiell eine Schale. Also ich bin ja.
Du bist ein Bowling, ein Bowl-Typ, ne?
Schon immer gewesen, als man noch Bowling noch gar nicht kannte. Also Bowls, du weißt, was ich meine. Ich esse, wenn ich alleine esse oder mit Klaus esse, ich esse schon wirklich sehr schlimm. Ich brauche keinen Tisch zum Essen, ich brauche nur meine Schale und ich habe dann einfach, ich liebe löffelfertiges Essen. Also ich brauche einen Löffel und eine Schale und ich liege dann auf meinem Sofa und habe die Schale hier so auf meiner Brust liegen und schaufel mir das so rein. So, das ist ganz schlimm.
Werbung.
Sarah aus Köln schreibt mir: Liebe Bettina, ich möchte dir einfach mal ein herzliches Dankeschön für deinen wunderbaren Podcast Toast Hawaii aussprechen. Ich muss diesen ersten Satz immer mitlesen, wenn der in E-Mails kommt. Rügen Sie mich nicht. Ich freue mich da immer so drüber. So, und ab hier formuliert es Sarah wirklich fast schon marketinghaft, aber mir soll es sehr recht sein. Das freut mich. Achtung. Sie schreibt: Besonders angesprochen hat mich die Zusammenarbeit mit DM Bio. In diesem Zusammenhang möchte ich dir mein absolutes Lieblingsprodukt vorstellen, das Laugen-Snack-Knäcke. Es vereint die knusprige Leichtigkeit eines Knäckebrots mit dem herzhaften Geschmack einer Brezel. Für mich die perfekte Kombination. Bestrichen mit ein wenig Frischkäse, Avocado oder Hummus, darauf ein schön gebratenes Spiegelei. Ein Träumchen, schreibt sie. Vielleicht ist das ja auch etwas für dich oder eine kleine Inspiration für eine zukünftige Folge. Ich freue mich auf viele weitere spannende Episoden. Und dann in Klammern schreibt sie mit einem Smile-Emoji: Ich bleibe bis mindestens Nummer 400 dabei, und spielt damit darauf an, dass wir neulich erst die 200. Episode gefeiert haben. 200. Geburtstag bei Toast Hawaii, da hat mich der Schauspieler Uli Mattes interviewt. Das können Sie sich alles, das könnt ihr euch alles noch ganz in Ruhe anhören. Sarah wünscht mir weiterhin viel Erfolg und Freude mit dem Podcast und grüßt aus Köln. Also, herzlichen Dank, liebe Sarah. Das Laugensnack-Knäcke kenne ich natürlich. Also, was denkst du denn? Nicht minder lecker finde ich übrigens das Snack-Knäcke-Käse-Kürbiskern. Das ist mein Favorit. Nun liebe ich wirklich alles mit Käse, immer schon, aber diese DM Bio Snack Knäcke Käse Kürbiskern sind meine Lieblinge. Mit Dinkelmehl gebacken, verfeinert mit nativem Olivenöl extra. Und der Clou ist der österreichische Emmentaler. Natürlich alles Bio. Da muss ich auch gar nichts drauf machen. Neulich habe ich so eine Tüte auf einer Zugfahrt nach Hamburg einfach so gegessen, weil es lecker ist. Wenn auch Sie, wenn auch ihr ein Lieblingsprodukt habt von DM Bio oder irgendeine schöne Geschichte mit so einem Produkt erlebt habt oder mir ein tolles Rezept schicken wollt, das ich hier vorlesen darf, dann schreibt bitte an rustberlin@icloud.com. Die Adresse findet ihr auch nochmal in Shownotes. Und jetzt zurück zum Gespräch. Fass doch mal bitte unter deinen Sitz. Nimm den Topf mal bitte hervor. Und ich hoffe, dass da noch ein paar Begriffe drin liegen. Gut, dann zieh mal den ersten bitte.
Kuchengabeln. Kuchengabeln haben wir sehr viele zu Hause, weil zu dem Besteckset dazugehört, brauche ich überhaupt nicht. Weil ich auch keinen Kuchen backe und auch selten zu Hause Kuchen esse.
Könnte ich die vielleicht oder ein paar davon haben?
Hast du jetzt, willst du mir nicht erzählen, dass du keine Kuchengabeln hast?
Ich habe, glaube ich, nur 4 Kuchengabeln oder so.
Ach so, aber dann passen die ja nicht zu deinem bestehenden Besteck. Möchtest du das wirklich,
Bettina?
Nein,
das ist mir wirklich egal. Ja? Bei sowas bin ich cool. Ja.
Ach, wirklich?
Aber ich habe neulich hab ich gedacht, soll ich jetzt darauf warten, dass ich auf dem Flohmarkt vielleicht nochmal, weil neulich habe ich zu meinem Geburtstag ein paar Leute eingeladen zum Kuchenessen und da habe ich gemerkt, Mist, mir fehlen Kuchengabeln. Ich bin so super equipped. Ich habe tausende von Gläsern und Tellern und allem, aber nicht genug Kuchengabeln. Die würde ich dann nehmen, wenn sie euch belasten.
Da ist mit Klaus nicht zu machen, weil weil Klaus hat nicht nur eine Vorliebe für elektrisches Gerät in der Küche, sondern er liebt auch Besteck und Geschirr. Und unser Besteck ist wirklich sehr, sehr schön und er würde die nicht weggeben.
Würdest du euer Besteck erkennen unter anderen Bestecken?
Würde ich schon sagen, ja. Es ist, ich kann es aber wirklich nicht beschreiben, aber es ist ein modernes Design und ist von einer hochwertigen Besteckmarke, habe ich gelernt, von Klaus. irgendwie Hettenreuter, Hattenschweiler.
Hutschenreuter.
Hutschenreuter, genau.
Ach, ist das, dass die nur Porzellan machen. Aber
guck. Oh, oder verwechselt sich das mit irgendeinem Porzellan, was Klaus gekauft hat. Das kann auch sein.
Auf jeden Fall, Klaus, wir kennen ihn noch nicht, aber er kauft gerne. Er besitzt einfach gerne.
Er besitzt gerne und er mag gerne schöne Dinge, die in die Küche gehören.
Welches Essen ist symbolisch für Klaus?
Symbolisch für Klaus. Er kann einen ganz, wir nennen es immer Winteressen. Das gibt's auch nur im Winter. Er macht ein ganz hervorragendes Allerlei mit Kohl, Hackfleisch,
lecker,
und Speck,
lecker,
und so in Tomatensauce. Also es ist so ein riesiger Topf. Es ist eher ein dicker Eintopf, den man so dann löffelt auch. Und das liebe ich sehr. Viel, viel Kümmel drin.
Und was ist sein Lieblingsessen? Womit machst du ihm, also jetzt abgesehen von diesem Eintopf?
Schmorgurken liebt er sehr. Ja, magst du gar nicht?
Oh. Nee? Schwierig, ja, gar nicht. Also, aber es ist doch toll, dass, ist es nicht schön, dass die Welt so ist, dass wir unterschiedliche Vorlieben haben? Der nächste Begriff, bitte.
Die hat er bei mir kennengelernt, die Schmorgurken, die kannte er vorher nicht und er liebt sie sehr. Eiswürfel. Ja, habe ich welche zu Hause? Ich benutze aber eigentlich ganz selten Eiswürfel, weil ich bin auch in keinem Haushalt groß geworden, wo es wichtig war, dass Getränke aus dem Kühlschrank kommen. Das habe ich erst bei anderen Kindern kennengelernt, dass Getränke kalt zu sein haben. Und so bin ich immer noch. Ich trinke meine Sachen so, wie sie auf Zimmertemperatur sind. So.
Interessant, zumal du 20 Jahre, 30 Jahre, 20, 25,
na,
egal, eine lange Zeit am Partyleben nicht nur teilgenommen hast, als Konsument oder Konsumentin, sondern auch als Drinkmacher oder Macherin. Mm. Ne, du hast Schnäpse du hast in der Bar gearbeitet,
Cocktails wahrscheinlich.
Die kannst du ja, ist ja ganz undenkbar, Cocktails ohne Kühlung und so weiter.
Das stimmt.
Also das heißt, man kann sich ja auch an kalte Getränke gewöhnen, indem man sagt, oh, und dann habe ich angefangen, hatte ich einen Lieblingscocktail oder ich mag das nicht, wenn Wasser so zimmerwarm ist. Mm. Aber das ist für dich egal.
Ist mir egal, also wenn ich jetzt irgendwo auswärts Getränke trinke, dann finde ich Eiswürfel super. Aber zu Hause, ganz ehrlich, Klaus beschwert sich jedes Mal zu Recht darüber, dass wenn ich mal Eiswürfel benutze und dass dieses Ding, wie heißt das eigentlich, Eiswürfelmacher?
Ich dachte, Klaus hätte inzwischen eine Eiswürfelmaschine, wenn
nein,
ich ganz ehrlich bin.
Das würde ich ihm auch verbieten. Ja. Ich verbiete ihm sowieso schon sehr viele Geräte in der Küche, die er gerne hätte.
Der nächste Begriff.
Porree. Porree liebe ich und ich mache gerne, wenn ich meine Fischstäbchen mit Kartoffelbrei mache, dann noch ein schönes Porree-Gemüse dazu mit Sahne oder Creme fraiche.
Mm.
So als ein bisschen was Vitaminiges noch dazu.
Passt auch gut in diesen Lauch-Kartoffel-Hackfleisch-Kontext, finde ich.
Ich finde, Porree passt sowieso generell eigentlich sehr gut. So. Und ich finde auch, das sieht immer sexy aus, wenn man aus dem Supermarkt kommt.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja?
Ne, das, wenn man so Leute, man hat sofort sowas von, das guckt immer aus einem Korb oder aus einer Tasche raus.
Das sieht immer so gesund aus.
Ja.
Ich koche frisch.
Und es guckt auch nie der Haarteil raus, also so der aussieht wie so eine Frisur, sondern es guckt immer der grüne Teil raus. Und eigentlich meistens auch selten kaufen Leute nur eine Porree-Stange, sondern sie kaufen dann zwei.
Ja.
Und dann denkt man immer, das sind auch so Zeitungsleser. Das ist so, ne, man denkt, bei Porree denke ich sofort akademischer Haushalt und die gehen jetzt nach Hause und die haben einen Plan.
Ja,
das die haben
stimmt.
Plan.
Ja, das sieht nach gutem Bildungsbürgertum
absolut,
aus.
Absolut,
ja.
Total. Die haben Abo und die wissen, wo es lang geht im Leben.
Ja.
Und heute Abend machen sie Porree.
Ja, aber ich mag sämtliche Gemüsesorten. Ich liebe Zwiebeln. Ich mag alles, was so viel ätherische Öle einfach auch hat, so. Esse ich dir alles roh weg, ist mir scheißegal.
Alles klar, und da ist aber ein Begriff noch vielleicht.
Mhm. Tomatenmark. Tomatenmark ist immer da.
Tomatenmark ist immer da. Das ist toll. Was ist denn schon immer da?
Noch einige andere Sachen.
Was denn? Was ist immer in deinem Kühlschrank?
Skier. Skier ist mein Guilty Pleasure, wobei es gar kein Guilty Pleasure ist, weil Skier halt nur aus Proteinen besteht. Aber Skier versorgt mich mit genug Protein.
Warum lachst du dabei so?
Weil ich einfach mir vor 2-3 Jahren überhaupt noch nicht darüber Gedanken gemacht habe, wie viel Protein ich zu mir nehme und ich wiege mein Essen auch nicht ab oder führe irgendwie Buch, aber mein Essen null. Das wird mir viel zu anstrengend. Aber ich habe schon gelernt, dass wenn man Erfolge sehen möchte bei der sportlichen Betätigung, sind Proteine einfach essentiell in der Ernährung. So. Und Skier kann man so wegsnacken. Das ist dann, so, weißt du, so 500 Gramm Skier löffel ich dir in 2,5 Minuten runter.
Ich kriege Gänsehaut auf der Zunge.
Ja.
Von
ist das,
Skier.
Ist das gut? Achso, das ist aber schlecht dann. Was ist denn Gänsehaut
ist doch,
auf der
das,
Zunge?
Ja, das ist so, dass sich das alles so hochzieht, dass man erstmal so denkt, weil es trocken ist und sauer. Findest du nicht, dass
der ist doch nicht trocken.
Aber ich finde, der ist trocken und sauer.
Nein. Also okay, ja, vielleicht ist er für dich also trocken.
Mein Bioskir vielleicht nur. Außerdem möchte ich das gerne so isländisch aussprechen.
Skir. Du, ich war ja gerade in Island und ich sag dir, warst du schon mal da?
Nein.
Vater, bitte.
Ich gehöre zu den Leuten, die auch sagen, Mensch, eines Tages muss ich.
Und mach das, bevor der Klimawandel zu schlimm geworden ist. Weil, also ich habe wirklich eine Winterlandschaft gesehen, die wir hier in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr hatten. Und minus 19 Grad und wir haben Wasserfälle gesehen, wir haben Geysire gesehen, Vulkane gesehen, ich habe in heißen Quellen gebadet. Ich habe alles gemacht, was man in 4 Tagen machen kann in Island. Und wenn du da in den Supermarkt gehst, das Skier-Regal.
Oh.
Es ist eine ganze Erlebniswelt an Skiersorten. Das hätte ich nie gedacht. Es gibt da bestimmt 20, 25 verschiedene Skier-Geschmacksrichtungen. Und hier gibt es ja 3, maximal 4 in Deutschland. Erdbeere, Vanille, Natur und Brombeere, Cranberry. So, das sind die 4 Sorten, die es hier gibt. Und das nervt mich sehr. Und da hast du alle Sorten, die du haben möchtest. Weil wie lange ich vor diesem Regal stand, meine beste Freundin hat schon immer gesagt, können wir es bitte weitergehen, von dem Skier wegkommen. Toll. Und es gibt ein Skiermuseum.
Und jetzt kommen wir zur Rubrik Entweder oder. Magst du Marzipan?
Nein.
Du hast hier gerade 2 Marzipan gegessen.
Ja, wenn es in der Praline verwertet
das
ist,
dann... Das war nur Marzipan. Das war reines Niederegger Marzipan.
Ja, aber da war ja... Ja, in so... Ach,
was also, ist hier los gerade? Naja, ist alles nur Lüge?
Ja, es ist alles. Ich bin eine große Lebenslüge, meine Liebe. Wenn man mir das so hinlegt... Ich würde mir nie was selber kaufen. Ich würde mir nie eine Marzipan-Praline kaufen. Würde ich nie machen. Aber ich esse es auf jeden Fall.
Und die Mozartkugel hast du auch gegessen.
Ja, ich liebe das. Aber ich würde es mir niemals kaufen. Dann gibt es so viele andere Süßigkeiten, für die ich eher mein Geld ausgeben möchte.
Also du
magst
es, aber du kaufst es nicht.
Ja.
So.
So.
Das war unser erster Streit. Aber ich finde, wir sind gut raus.
Ja, es hat sich gut angefühlt. Auf
oder?
Jeden Fall, ja.
So. Magst du, also nicht kaufst du, sondern magst du Basilikum?
Ja.
Knoblauch?
Ja.
Fenchel?
Ja.
Spitzkohl?
Ja.
Blumenkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja, na, Rotkohl ist nicht so mein.
Rosenkohl?
Ja.
Grünkohl?
Ja.
Und machst du den so crispy im Ofen? Hast du das schon mal probiert?
Grünkohl crispy
ja,
im Ofen.
Das Nö. Soll super sein. So Grünkohlchips, das soll unglaublich lecker sein.
Ah, okay. Aber ich mag ja einen Grünkohl, dieses sehr sapschige.
Na dann.
So
ja.
Dieses breiige.
Ja.
Und wenn dann noch so richtig schön so Schmalz dran ist, da muss nichts crispy sein.
Lakritz.
Nee.
Kapern.
Ja.
Innereien.
Noch nie gegessen.
Koriander.
Ja.
Ingwer.
Ja.
Aal.
Noch nie gegessen.
Oliven.
Ja.
Rote Beete.
Ja.
Gorgonzola.
Nur erhitzt auf einem warmen Essen.
Harzer Käse.
Auf gar keinen Fall. Der sieht schon widerlich aus. Sieht aus wie ein Radiergummi. Ich verstehe das nicht.
Na gut, dann kommen wir zur nächsten entscheidenden Frage. Feta oder Mozzarella?
Beides. Aber lieber Feta. Weil Mozzarella schmeckt ja noch nichts.
Naja, nach nichts auch nicht.
Ja, aber,
auch nicht.
Feta
ja, das
ist ein
stimmt.
Geschmackserlebnis
das ist schon absolut,
dagegen. Ja.
Total, absolut. Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Öl?
Dann Weißbrot mit Öl, weil ich hasse Butter.
Aber, ach ja, na klar. Ne? Schwarzbrot mit Öl oder Weißbrot mit Öl?
Ach so, Schwarzbrot mit Öl ist sehr merkwürdig.
Nein.
Echt?
Also nicht so richtiges Pumpernickel, aber so ein dunkles, frisches, knuspriges
ja.
Brot.
Geil. Also ich meine, ja, wir Deutschen lieben ja unser Brot. So ein richtig schönes, körniges, dunkles Vollkornbrot ist geil.
Ja, Kaffee ja. oder Tee?
Tee.
Reis oder Nudeln?
Ach, jetzt geht das los. Das finde ich wirklich eine sehr schwierige Kiste jetzt. Ja, dann Nudeln.
Kartoffeln oder Reis?
Kartoffeln.
Nudeln oder Kartoffeln? Ich bin nur so.
Nudeln oder Kartoffeln. Oh, es ist so schwierig. Aber ich entscheide mich jetzt mal für die pragmatische Antwort, weil ich auch eine faule Sau sein kann. Dann lieber Nudeln, weil Kartoffeln sind sehr umständlich.
Schälen. Und
ja,
dann,
das ja, nervt total.
So, dass wir ein bisschen Zeit
muss
brauchen.
Muss man Bock drauf haben, ja.
Okay, alles klar. Und wenn ich dich jetzt frage, Gin oder Wodka?
Gar nichts.
So, und da sind wir nochmal, ja, da haben wir nämlich ein Thema.
Meine Liebe.
Mit diesem Thema gehen wir dann, schleichen wir uns auch aus diesem Gespräch heraus, noch nicht so ganz, aber es wäre mir schon wichtig, kurz da einzusteigen.
Ja.
Du hast dadurch, dass du wirklich viel gefeiert hast, viel unterwegs warst, dazu gehört es, auch gerade wenn du in der Gastronomie arbeitest, ne, man gewöhnt sich das an, dass man trinkt, dass es dazu gehört. Ja. Wie würdest du deinen eigenen, diesen Weg mit dem Alkohol beschreiben, deinen ganz persönlichen Weg?
Also fangen wir an, ich bin mit Alkohol groß geworden, Bier trinken, das war bei uns im Haushalt wirklich wie Wasser trinken, so, also es war ein Getränk zum Durstlöschen.
Aber du hast jetzt nicht als...
Nein, ich habe nicht, ich habe jetzt...
Hast du so Malzbier oder so getrunken?
Nee, ich habe da so die Kindersachen getrunken, das, also ich habe, aber ich bin nicht, unheimlich früh habe ich nicht Alkohol getestet, aber es war, ich verstehe umgeben von Alkohol und wenn Familie kam, Cognac auf den Tisch und nochmal hier noch ein Schnäpschen nach dem Essen, diese ganze Scheiß mit dem Verdauerli und so. Und dann durch mein Leben in Clubs natürlich als DJ und als Entertainer, so, ich, das ist sowieso nochmal eine ganz eigene Welt und dort nicht als junger Mensch irgendwie zu viel zu konsumieren, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig, wenn man sich da noch gar keine Gedanken drüber macht. Aber gerade in Clubs, was ja auch an anderen Dingen statt Alkohol auch konsumiert wird, machen wir uns nichts vor. In jedem Club werden Drogen genommen. Und das war so und ist auch noch immer so. Und da muss man einfach vorsichtig sein und auch Obacht geben oder sich selbst auch zuhören, was es mit einem macht. Und ich habe halt viele Jahre meines Lebens halt nur in Diskos verbracht und habe tagsüber geschlafen und bin abends wieder in den Club gegangen, weil ich dann halt aufgelegt habe oder verkatert war und gar nicht mehr raus wollte.
Das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Ja. Also dass ich, aber das ist natürlich von außen, ich weiß nicht, ob ich eine Suchtpersönlichkeit habe oder bin oder nicht. Ja?
Du hast lange geraucht auf jeden Fall.
Ja, ich habe lange geraucht, total. Aber was ich meine ist, dass ich, dadurch, dass ich sehr, sehr starke Migränikerin bin.
Was mir sehr leid tut übrigens.
Weiß, danke. Ich habe Gott sei Dank ein sehr gutes Mittel gefunden und leider nicht mehr so stark. Aber was ich immer mitgenommen habe, wenn ich Alkohol getrunken habe, den ich nie besonders mochte, ich habe mich irgendwie dran gewöhnt.
Schmeckt ja auch
ganz selten.
Nicht.
Naja, es gibt, ich finde, es gibt schon, so wenn du so Gin Tonic oder so, dann wird sowas wie Moskau Mule erfunden. Ja, und das ist dann schon, dann machst schon du dann einen frischen Orangensaft rein und so. Und dann schmeckst du den Alkohol nicht mehr so. Ja. Du merkst aber, der Alkohol schmeckt nach nichts. Das ist ja dann, ne, das gibt deiner These recht.
Dann kann man ja nicht sagen, dass er schmeckt, ne? Genau.
Nee,
ja.
Aber er schmeckt nicht. Ja, ja. Und er macht es so glimmerig von innen. Ja. Wobei man sich eben auch, das ist vielleicht von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber in diesem Glimmertransit bist du ja eigentlich nur so 5 bis 10 Minuten. Ja, dann wirst du wieder nüchtern oder du musst nachglimmern.
Ja.
Und dieses feine, glimmerige Gefühl, das weicht ja dann einem anständigen Schwips.
Ja.
Und dann irgendwann bist du betrunken, ob du es merkst oder nicht. Mhm. Die meisten Menschen merken es nicht. Sie merken aber am nächsten Tag, und das meine ich, wo ich so sage, das verstehe ich nicht. Den meisten Menschen geht es richtig schlecht am nächsten Tag.
Ja.
Ob sie übersäuert sind, der Magen oder sie können nicht auf die Toilette oder sie haben wahnsinnige Kopfschmerzen.
Ja.
Warum? Da ist doch schon die innere Stimme. Die sagt doch schon, hier mach mal jetzt halblang, trink nicht so viel.
Ja, aber das ist bei Süchten ja einfach, das ist ja bei allen Süchten so. Man weiß ganz genau, dass es einem nicht gut tut und man macht das trotzdem immer
aber
wieder.
Aber wann wird es wird ja nicht für jeden gleich zur Sucht, sondern du machst ja 25 Erfahrungen vielleicht dieser Art, die du dann ignorierst und dann irgendwann möglicherweise entsteht ja die Sucht, oder? Oder ist die gleich da?
Das kann ich dir nicht beantworten. Nee. Ich bin kein Gehirnforscher.
Nee, ist auch doof jetzt nachgefragt.
Ja.
Aber ich meine, bei jedem ist es ja unterschiedlich.
Ja, es ist, glaube ich, wirklich komplett unterschiedlich. Jeder geht, hat da andere Erlebnisse. Ich glaube, ich habe schon immer mehr getrunken als andere. Aber natürlich, wenn man das über Jahre macht, und ich das auch gar nicht, habe das auch am Anfang überhaupt nicht gecheckt, dass ich mehr trinke als andere so. Und machen wir uns auch nichts vor, gerade im queeren Umfeld, viele, viele queere Menschen trinken zu viel Alkohol. Das bekomme ich halt wirklich doll mit so. Und aber natürlich, um das Gefühl des Betrunken oder des Beschwipstseins zu erreichen, braucht es ja irgendwann immer mehr Alkohol, weil der Körper sich ja daran gewöhnt und einfach die Menge von vor 2 Jahren nicht mehr ausreicht, um denselben Zustand zu erreichen. Und das ist natürlich dann irgendwann, da kippt es dann natürlich so. Und dann werden das halt irgendwann Mengen, die für andere Menschen komplett utopisch aussehen. Und also ich habe zum Schluss, habe ich am Tag meine 3-4 Flaschen Wein getrunken.
Oh,
so.
Wow.
Ja. Und das ist sehr, sehr viel. Und das kann nicht gut sein.
Und du hast Ich habe darüber gelesen, ne? Also als ich mich auf unsere Gespräche vorbereitet habe und auch, dass du dann irgendwann gemerkt hast, okay, das möchte ich nicht, so möchte ich nicht sein, das bin nicht ich. Du hast dich körperlich unwohl gefühlt, du hast dich psychisch unwohl gefühlt und du hast dich in therapeutische Hilfe begeben und du hast angefangen Sport zu machen. Du hast dann das Geld, das für den Alkohol möglicherweise draufgegangen wäre, in einen Personal Trainer gesteckt und Sport gemacht und auch gesehen, wie gut es deinem Körper tut und wie du deinen Körper veränderst. Und damit ging auch die Euphorie einher, es damit hinzubekommen. Du bist also wirklich auch mehrmals pro Woche zum Sport gegangen.
Immer noch, also das
Ich sage nur, ich habe jetzt gerade ein Video gesehen von dir, das du auf TikTok veröffentlicht hast. Man kann es aber, glaube ich, auch auf YouTube sehen. Aha. Ein 9-minütiges Video, in dem du dich ganz schnörkellos und ziemlich klar an die Zuschauerinnen und Zuschauer wendest und sagst, passt auf, ich hatte einen Rückfall. Ich war mit meinen Eltern auf einer Kreuzfahrt, 2 Wochen. Das war jetzt nicht der Grund oder der alleinige Grund, aber klar, was macht man da? Man isst, man trinkt.
Fressen.
So, und du kommst zurück und bist wieder und so, hast wieder getrunken und dann eben auch, wenn du eine Suchtpersönlichkeit hast oder bist, dann wahrscheinlich auch nicht.
Noch weiter getrunken zu Hause, genau, ja.
Und was dann? Also wie schaffst du es da wieder die Kurve zu kriegen und zu sagen, nee?
Also, ich kann dir da keine richtige Antwort drauf geben. Der Leidensdruck wird sehr schnell sehr, sehr hoch, körperlich wie auch seelisch. Einfach weil ich jetzt ja den direkten Vergleich habe, wie wunderbar nüchternes Leben ist. Also das wusste ich gar nicht, weil ich ja wirklich vorher über Jahrzehnte nicht getrunken habe. Und ich wusste gar nicht, wie es ist, Tag ein, Tag aus nüchtern zu sein. Das war für mich ganz neu. Und ich habe dann entdeckt, ach so bin ich dann. Also jetzt nicht anderen gegenüber, sondern einfach, wie klar ich bin, wie sehr viel Freude ich empfinden kann am Leben, wie neugierig und Lust ich habe auf den Tag. Also einfach mit Vorfreude auf den Tag aufzustehen, das war mir nicht bekannt vorher.
Und jetzt hilf weißt mir, du? Ja, das ist interessant und wie gut, dass du diese Beobachtung gemacht hast. Und sicherlich wird dieses Gespräch hier auch gar nicht erschöpfend Antworten auf all die Fragen geben, die uns, also mir allein jetzt hier schon rumschwirren. Ich erinnere mich an das Gespräch mit Kerstin Ott, die hier auch bei Toast dabei war und wir haben übers Rauchen gesprochen. Und sie ist auch ein Suchtmensch. Sie hat eine Spielsucht gehabt und Rauchen und Trinken parallel zueinander. Hat damit ja auch aufgehört. Und sagt aber auch, allein die Zeit zu füllen und sich eben auch neu kennenzulernen. Ja. Das ist ja nicht nur, da muss man jetzt ja auch nicht glauben, dass einem da nur tolle Momente begegnen, sondern dann rauschst du eben auch möglicherweise mal ab in eine Haltlosigkeit, in eine Depression, die du normalerweise kompensieren würdest, indem du eine rauchst oder was trinkst.
Ja, wird bei anderen vielleicht so sein. Ich muss wirklich sagen, in eine Depression zu rauschen ist, wenn man trinkt, bei mir viel leichter. Also wenn ich nüchtern bin, wirklich, das ist ein Zustand. Ich bin auch gerade am Anfang, ich war total besoffen vom Nüchternsein. Ich war so...
Schön gesagt.
Ja, und man nennt das in der Fachsprache auch so ein Gruppen-Pink Cloud. Also das haben alle Menschen, die frisch aufgehört haben, dass man 2, 3, 4 Monate wirklich wie verliebt
High
ist.
High ist so toll.
High
ja,
ist
toll.
Vom Nüchternsein.
Ja.
Das hört leider dann irgendwann auf, wie bei jedem Verliebtsein. Dieses Hochgefühl und da muss man halt versuchen, dann fängt man halt an, diese Zeit zu füllen. So. Und das ist wirklich, das verstehen, glaube ich, ganz viele Menschen nicht, die das nie durchgemacht haben. Es ist unfassbar, wie viel Zeit man füllen muss, weil man die vorher nur mit der Sucht verbracht hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da was zu finden, und da gab es immer so, ja, dann mach doch was Kreatives oder guck mal, ob du malen möchtest. Und Leute, ich habe genug Kreatives in meinem Beruf. Ich brauche irgendwas, ich will was mit meinem Körper machen.
Ja.
Ich brauche körperliche Betätigung, wo ich schwitze und wo ich meinen Körper spüren kann, dass nicht nur das Gehirn was Gutes rausbringen kann, sondern auch der Körper Leistung bringen kann. Das, weil ich das jahrelang nicht gemacht habe. Und das ist halt einfach Dopaminausschüttung ohne Alkohol zu trinken. Und das Tolle ist ja, dass sich ja Sport und Nüchternsein in der Hinsicht bedingen, dass ich ja nur motiviert zum Sport gehen kann, wenn ich am Tag vorher nicht getrunken habe, weil ich dann gut aufstehe. Und ich kann aber auch dann nur nüchtern bleiben, wenn ich Sport gemacht habe, weil ich dann glücklich und da rausgehe.
Wir werden auch in der Caption noch eine Telefonnummer verlinken oder überhaupt einen Link noch hinzufügen für Menschen, die sich informieren wollen. Es gibt so viele wirklich gute Beratungsstellen.
Ja, Gott sei Dank.
Die ihr anonym befragen könnt und so weiter. Also wenn ihr insgeheim schon wisst, dass da bei euch irgendwas lauert, dem ihr euch nicht stellen wollt, fangt an damit, glaube ich, wirklich.
Ja, oder wenn ihr das große Glück habt und eine Hausärztin, einen Hausarzt habt, mit der ihr gut könnt, einfach zur Hausärztin gehen und darüber sprechen. Das habe ich auch so gemacht.
Ach, interessant.
Und mein Hausarzt ist eh super gut vernetzt und der hat mir dann einfach Tipps gegeben, was ich machen kann, wo ich mich hinwenden kann. Das ist ja eigentlich eine tolle Anlaufstelle auch, die sehr niedrigschwellig ist, ja, weil das jemand ist, den man ja schon kennt. So.
Was auch für manche bedeuten kann, dass sie das möglicherweise eben genau auch nicht sagen.
Genau,
weiß ich nicht,
aber mit meinem Hausarzt kann ich alles besprechen. Okay. So, der weiß alles von mir und das ist ein gutes Vertrauensverhältnis, ja.
Und wir wissen jetzt auch so viel von dir, ja, weil du toll erzählt hast. Ich danke dir wirklich sehr. Wenn wir uns jetzt trennen würden bei einem gemeinsamen Essen, ich hoffe, dass uns das noch bevorsteht.
Ich würde mich sehr freuen.
Ich mich auch. Welches Fantasiedessert würdest du nehmen? Du würdest auf den Birnenschnaps verzichten,
ja,
haben wir gerade gelernt.
Ja, sowieso noch nie so Williams Christbirne.
Was kommt jetzt? Noch eine kleine Käseplatte.
Und zum Schluss das Dessert.
Also meine Oma hat immer gesagt, für was Süßes ist immer noch Platz. Und das ist in mir drin genetisch. Ich kann so satt sein, wie ich will. Was Süßes geht immer.
Das und was ist, nimmst du? Was ist dein ideales Süßes?
Ich bin dann so, ich würde dann so, wenn wir beim italienischen Restaurant sind, so ein Panna Cotta fände ich toll. Gut. Tiramisu ist mir meistens zu süß. Oder auch so eine Creme Brûlée esse
lecker
ich auch sehr gerne.
Lecker.
Ja, sowas okay halt. Ja.
Gut.
Und ein Espresso.
Und ein Espresso. Mhm. Und du kannst dann auch schlafen.
Ja.
Jurassica Parker, herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Toll, dass du gekommen bist.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, meine Liebe.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Und mein neuer Podcast, Schatz, wir müssen reden, zusammen mit Studio Bummens, erscheint ab dem 12.06. dieses Jahr. Jeden Donnerstag um 22.22 Uhr auf allen Streaming-Plattformen und YouTube. Leute, schaltet ein.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.